ARD Sounds.
Leute, ihr müsst jetzt stark sein. Ich will nicht wissen, wie es euch jetzt gerade geht.
Jetzt muss man nach vorne gucken.
Ja, das wird noch viel, viel schlimmer.
Aber jetzt lach doch mal. Also nicht diese Anspannung im Gesicht, weil du bist deiner Mama so ähnlich. Aber nur, wenn du lachst.
Wisst ihr was, ihr könnt euch beide echt gerne melden, wenn ihr was braucht.
Unsere Eltern hätten jetzt auch nicht gewollt, dass wir hier so traurig sitzen, oder?
Und jetzt ist auch irgendwie mal rum.
Dann kann man auch weitermachen jetzt
ja,
hier.
Total. Ja, total. Weil ansonsten, du dappst so auf einer Stelle rum, das ich würde da mal in Therapie gehen.
Ja, das sind alles Floskeln, die Trauernde bestimmt schon mal gehört haben. Und wenn ihr jetzt gerade zuhört, ihr vielleicht auch. Aber so richtig bringen tut es ja eigentlich nichts. Löst eher noch das Gegenteil aus. Was macht es denn euch mit euch, wenn ihr solche Floskeln gesagt bekommen habt?
Also ganz ehrlich, man fühlt sich halt nicht verstanden. Also es ist wirklich so dieses Abgetroschene ein bisschen. Gefühlt auch schon bei einem mein Beileid. Und dann kommt nichts mehr.
Mhm.
Das ist für mich schon so eine Floskel, mit der es eigentlich anfängt. Weil wirklich was gesagt hast du damit nicht.
So halbgares. Und ich glaube, gerade so bei Sätzen, die so schnell rausrutschen, wie dieses melde dich, wenn du was brauchst.
Mhm.
So, Digga, ich brauche meinen Vater.
Ja.
Also, kannst du mir den geben? Nein.
Ich check schon, wie ihr das meint. Und es ist ja aber irgendwie auch aus der Situation von der Person raus nachvollziehbar, dass man irgendwie helfen möchte oder sein Mitgefühl ausdrücken möchte und dann sowas sagt wie mein Beileid, weil es ja auch gesellschaftlich irgendwie gelernt ist, dass man das ja so macht oder dass man dann helfen möchte und sagt, hey, melde dich, wenn du was brauchst, weil ich weiß gerade irgendwie nicht, wie ich dir helfen kann. Also bitte sag du mir, was ich tun soll, aber man weiß es ja oft selber nicht und vielleicht seid ihr da draußen ja in einer ähnlichen Situation, seid in einer Trauersituation oder begleitet auch gerade jemanden in einer Trauersituation und deswegen haben wir uns gedacht, bietet sich's doch an, da einen Podcast drüber zu machen und euch ein paar Dinge mit an die Hand zu geben, dass ihr diese Situation besser meistern könnt.
Tod und jetzt gemeinsam durch die Trauer.
Mit mir Shannon.
Mit mir Rosi.
Und mit mir Ju.
Shannon und ich haben jeweils unsere Mama verloren.
Und ich mein Papa.
Und das hier ist der Podcast, den wir gerne von Anfang an gehabt hätten.
Warum redet eigentlich niemand drüber, wie es ist, wenn man viel zu früh eine nahestehende Person verliert?
Das haben wir uns auch gefragt. Nein, okay, ich spreche jetzt nicht so weiter.
Ja, nee, Alter, lieber nicht.
Das wir reicht. Sind Rosi, Ju und Shen und wir haben alle auf unterschiedliche Art und Weise einen Elternteil verloren. Und was uns verbindet, ist einfach die Erfahrung, dass wir gemerkt haben, niemand spricht darüber. Und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt einen Podcast, wo wir genau darüber sprechen, den ihr bei SWR Deep Talks sehen könnt. Wir sind nämlich auch ein Videopodcast. Oder eben bei ARD Sounds hören könnt oder da, wo es auch woanders überall Podcasts gibt. Und für junge Menschen gibt es eigentlich kaum Angebote, für Kinder und Ältere schon, aber so in unserem Alter eigentlich gar nichts.
Und genau da wollen wir heute mit dieser Folge ansetzen. Also klar, okay, Floskeln jetzt komplett zu vermeiden, ist vielleicht eher ein Ding der Unmöglichkeit, aber vielleicht können wir euch was an die Hand geben für eine etwas trauersensiblere Kommunikation. Will heißen, was hat uns konkret geholfen? Was können wir euch mitgeben? Und vielleicht können wir euch so auch ein bisschen Inspo geben für Trauernde, die auch jemanden verloren haben oder für Leute, die jemanden kennen, der jemanden verloren hat.
Wisst ihr eigentlich noch den Moment, wo ihr das erste Mal über den Tod von eurer Mama oder beziehungsweise eurem Papa gesprochen habt und mit wem, wie das war?
Ich fing sofort nach dem Tod von Papi an, darüber zu sprechen, weil ich musste natürlich auch bei der Arbeit absagen, weil ich für den Tag nicht zur Arbeit gehen konnte, als er dann gegangen ist. Ich war damals noch bei den Fernsehnachrichten und hätte zu Wolfgang Schäubles Beerdigung gehen müssen. Hätte nicht gedacht, dass ich da dann eine eigene Beerdigung plane. Und als die Redaktionsassistentin ans Telefon gegangen ist, ist es halt sofort komplett aus mir rausgebrochen. Mhm. Und da habe ich alles on detail erzählt unter Tränen. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit weiter. Also jeder, der mir begegnet ist oder jede, die mir begegnet ist, der habe ich das alles komplett erzählt. Ja, so war es bei mir.
Man muss bei dir auch dazu sagen, also da gehen wir detaillierter auch noch in den Podcast drauf ein, aber bei dir war es ja sehr plötzlich.
Mhm.
Shannon, wie war es denn bei dir?
Bei mir war es so, dass meine Mama halt Krebs hatte und ihr Gesundheitszustand sich immer mehr verschlechtert hat, wo dann halt schon im Raum stand, okay, sie könnte halt sterben. Also es war jetzt nicht vorbereitet, aber es war trotzdem so etwas, wo man wusste, okay, es wird kommen. Und dadurch hatte ich die Chance, auch mit meiner Mama über den Tod ein bisschen zu sprechen. Also ich konnte sie halt auch noch solche Fragen stellen wie, was ist denn eigentlich, wenn ich eine Frage habe und du nicht mehr da bist? An wen richte ich die? Oder ja, einfach so ein bisschen bewusster dieses, es könnte passieren und lass uns darüber reden, wie ich auch ohne dich klarkomme, in Anführungszeichen, ja.
Ja, krass, weil also bei uns gibt es ja Parallelen. Meine Mama war auch krebskrank und es war insofern absehbarer oder es war nicht so plötzlich, zumindest wie bei dir, Ju. Mhm. Aber ich habe die Fragen irgendwie nicht mit ihr persönlich geklärt. Also ich habe da viel mehr mit Freunden dann irgendwie drüber gesprochen oder auch unmittelbar nach dem Tod so viel mit Freunden drüber gesprochen, aber so gar nicht zwingend. Das Thema war gar nicht so präsent zu Lebzeiten irgendwie, dass man da aktiv sich oder ich mich aktiv damit beschäftigt habe. Ich glaube sicherlich auch so ein Stück weit ein Schutzmechanismus.
Ich glaube auch. Ich hatte auch ein bisschen Bammel davor, ihr das Gefühl dadurch zu geben, sie aufgegeben zu haben. Ne? Also jetzt darüber zu sprechen, was ist ohne sie, das ist halt auch so ein Ding. Aber es waren auch wirklich tatsächlich nur ein, zwei Fragen und das jetzt nicht am Blog, sondern so zwischendurch mal ein bisschen versetzt. Es hat dann schon gut getan, aber ich habe auch gemerkt, weiter tief rein hätte ihr auch, glaube ich, nichts gebracht in der Situation.
Wisst ihr noch, wie so die Reaktionen von den Personen waren, mit denen ihr drüber gesprochen habt? Waren die eher so einfühlsam oder wussten die selber auch nicht, wie sie darauf reagieren sollen?
Die meisten waren schon positiver. Also es kam schon viel Wärme entgegen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass wahnsinnig viel Mitleid dabei war. Also klar, was sollen die Leute sonst auch anderes denken oder fühlen? Und es gab auch viele, die mitgeweint haben, wenn ich das denen erzählt habe. Das fand ich auch krass unerwartet.
Und wie sah das Mitleid sonst aus, außer mit Weinen? Wie hat sich das geäußert?
So ganz viel, oh nein, oh Gott, und anfassen. Mhm. Also jetzt nicht in a bad way, sondern halt viel umarmen und Hand halten und so. Und egal, wohin ich gegangen bin, das war dann auch auf Arbeit. Die Leute haben mich einfach überall hinbegleitet, weil die mich nicht allein lassen wollten. Trotzdem, irgendwann fühlt man sich dann halt auch komisch, weil ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht. So. Das meiste kam wirklich von Leuten, die nicht blutsverwandt mit mir sind. Und die nervigsten Sprüche, also auch diese ganzen Floskeln, die wir heute am Anfang gedroppt haben, die kamen eher von den engeren Verwandten und auch gar nicht von den fremden Leuten außerhalb.
Das fand echt?
Ich krass, ja.
Da kann ich eine andere Story erzählen.
Mhm. Okay.
Also die erste Floskel, die mir entgegenkam, war von dem Bestatter, der meine Mama abgeholt hat. Meine Mama ist zu Hause gestorben und er hatte dann zu mir das allererst gesagt, na du, aber jetzt mal stark sein für den Papa, ne? Und da hat schon angefangen mit der Floskel, ein Satz, mit dem man absolut gar nicht um die Ecke kommen sollte bei einer Person, die gerade ihre Mama verloren hat. Also unpassender geht es in meinen Augen nicht. Aber das war etwas, was ich dann von Fremden so gesehen dann doch schon gehört habe, relativ zeitnah, ja.
Gerade jemand, der es eigentlich besser wissen sollte, gell?
Voll. Das ist so. Also das ist ja sein Daily Business eigentlich, aber okay.
Da kann man sich überlegen, ist das so sein Ding, dass er immer sagt, so, das ist, oder das könnte ja sein, weil oftmals ist es ja in so Berufen so, dass du dir so Sprüche irgendwann zurechtlegst oder das so ein Automatismus wird. Stell dir vor, der geht zu jedem hin, wo jemand gestorben ist und sagt, ja, du musst, und denkt, das ist jetzt so die Lösung.
Vielleicht sieht er ja diesen Podcast oder hört ihn.
Wenn du das siehst. Das ist nicht der Spruch, den du sagen solltest.
No way. Aber zu deiner Frage, Rosi, wie die Leute reagiert haben. Ich würde sagen, so in der ersten Zeit sehr warm und auch sehr verständnisvoll. Danach dann irgendwann mal aber recht kühl und vielleicht schon ein bisschen abgedroschen. Mhm. So dieses, ah ja, deine Mama ist jetzt gestorben, ne? Aber ist jetzt auch schon ein Jahr her. Also wirklich auch jetzt nicht nur gesagt, sondern auch von dem Verhalten her spiegeln die das total, finde ich, nach einer Zeit. Zumindest in meinem Umfeld. Mhm. Dass dann einfach so immer mehr eine Kühle reinkam. Ja. Wie war das bei dir?
Ja, ich muss sagen, so bei mir, ich hatte so das Gefühl, es waren alle so ein Stück weit hilflos. Bei mir ist es auch schon länger her, muss man sagen. Bei mir sind es jetzt fast 10 Jahre, als es passiert ist. Ich habe auch nicht mehr, ich merke, dass ich da ganz viel auch irgendwie so verdrängt habe und es gar nicht mehr so präsent ist, wie jetzt einzelne Leute so reagiert haben. Aber also das mit der Kühlheit oder dass man da dann nicht mehr so viel drüber spricht, so aus dem engeren Umfeld, die dann auch logischerweise mitgetrauert haben, da war es dann schon präsenter und da war auch noch mehr Verständnis da. Aber sonst aus dem fernen Umfeld, wenn dann nichts von einem selber irgendwie kommt, dann ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass man dann denkt, naja, hoffentlich geht es dem jetzt irgendwie wieder gut, dann machen wir jetzt mal wieder weiter, ne? So. Aber ich glaube, das ist dann weniger so böse Absichten als vielmehr diese Überforderung selber und Hilflosigkeit halt.
Ich habe auch letztens das Zitat gelesen oder mitbekommen, keiner spricht mit dir über Trauer, die meisten versuchen dir nur zu erklären, darüber hinwegzukommen. Mhm. Und irgendwie ist da ganz schön viel dran. Also weil meistens es ja gar nicht in diese tiefe Phase geht, in wie geht es dir, in welcher Situation fühlst du dich gerade allein, hilflos, wie kann ich dir helfen, wo spürst du den Verlust am meisten? Also solche Fragen werden dir ja gar nicht gestellt.
Nee, gar nicht.
Ist auch vielleicht nicht für jede Person das Passende, aber es sind trotzdem Fragen, die einfach wirklich tabuisiert sind. Und aber dieses, okay, komm, wir lenken dich jetzt ab und ne, es geht weiter und so dieser Drive, der ist viel mehr verbreitet, ja.
Ja, total. Ich glaube halt, viele trauen sich auch gar nicht, da so tief reinzugehen, weil sie selber Angst haben vor dieser Tiefe.
Ja,
so,
aber weißt du, dann Kommunikation, dann sag doch, also würde es dir helfen, darüber zu sprechen, frag, ob diese Frage zu viel ist, guck, ob diese Person das bräuchte oder sich damit geborgen fühlt. Viele Trauernde ist das vielleicht auch so eine Grenzüberschreitung, ne? Aber ich Puls. Ich krieg da Puls, wenn quasi Schweigen und Kontaktabbruch und irgendwie Distanz darauf gemünzt ist, dass Leute sagen, ich fühle mich hilflos, ich weiß nicht, was ich tun soll, okay, ich bin weg, ciao.
Da wäre halt die Grundvoraussetzung für, dass wir alle in unserer Gesellschaft genug soziale Kompetenz besäßen. Ne? Also das ist halt, also blöd gesagt, ist ja wirklich so. Also diese Überforderungen wird es immer geben, aber man kann ja trotzdem den Leuten dann irgendwie das vielleicht selber mitteilen. Wenn man selber checkt, dann sagen, hey, also ja, man ist selber überfordert und hilflos. Mhm. Und deswegen versuchen wir auch mit diesem Podcast vielleicht ein Stück weit mehr Awareness zu schaffen, dass einfach mehr Leute so dieses Feingefühl dann haben oder vielleicht sich dann trotzdem trauen, das auch anzusprechen, ne? Dass es eben kein Tabuthema mehr ist.
Die Leute müssen einfach reflektieren, so, aber das schaff mal in so einer kognitiven Ausnahmesituation in deinem Kopf. Und ich glaube auch, dass es viel, viel einfacher ist, sich über das hinwegzusetzen, was die Trauernden dann letztlich wirklich beschäftigt. Und zwar dieses dumpfe, schlechte Gefühl so in einem drin. Aber manchmal fällt es ja einem auch selber total schwer, das irgendwie auszusprechen. Und selbst wenn man es dann ausspricht, dann fühlt sich das vielleicht auch komisch an. Und dann hast du da zwei ausdruckslose Augen vor dir, die dann sich auch denken, ja, also draußen scheint die Sonne, wir können auch ein bisschen spazieren gehen und so. Und dann ist das Problem halt irgendwie auch nicht erledigt. Das ist ganz komisch.
Wobei man ja auch sagen muss, das Problem lässt sich ja nicht lösen. Also durch ein gutes Gespräch wird die Person, die gestorben ist, nicht zurückkommen. Ja. Und ich glaube, diesen Anspruch muss man aber vielleicht auch aus den Köpfen nehmen. Weil ich das Gefühl habe, in der Kommunikation ist es auch oft so dieses, okay, und was ist das Ziel? Und das Ziel ist unerreichbar, weil die Person ist einfach tot und deshalb, keine Ahnung, wo ich dann da hingehe und was ist der Weg und wo will ich eigentlich hin? So. Ich glaube, das ist vielleicht auch schon ein Punkt oder ein Tipp, den wir mitgeben können, dass Leute, die trauernde Personen um sich herum haben oder auch Trauernde an sich, nicht den Anspruch haben sollten, in der Situation jetzt selbst an diesem Samstagnachmittag um 15 Uhr eine Lösung zu finden, sondern vielleicht das Gefühl nur ein bisschen seichter zu machen oder den Umgang damit ein bisschen offener.
Oder das zumindest nicht einfach abzuwinken, wenn der Trauernde oder die Trauernde sich öffnet oder irgendwas sagt.
Ist dir das passiert, dass das abgewunken wurde?
Das war nicht mal ein Monat nach dem Tod von meinem Papa und da ist was innerhalb von der Familie passiert und aus mir ist es halt komplett rausgebrochen. Ich war in absoluter Heulstimmung. Ich lag wirklich in Embryonalstellung auf meinem Sofa und habe mir die Seele aus dem Leib geheult und mein damaliger Partner war bei mir im Wohnzimmer und ich musste ihn erstmal herbitten zu mir quasi, dass er mich in den Arm nimmt oder was auch immer. Dann hat er sich zu mir gesetzt. Ich habe meinen Kopf auf seinen Schoß gelegt. Ich habe übelst geheult, wie gesagt. Das ist wirklich hässlich, so ugly cry, so you know what I mean.
Und, was fällt dir ein?
Das ist ganz schlimm.
Komm mal bitte her.
Unter tiefstem Schluchzen und völlig tränenüberströmtem Gesicht frage ich ihn einfach nur, mein Gott, wird alles jemals wieder gut werden? Und er sagt einfach nur, nein. Und dann war es so, Stille. Ich hock mich auf und guck ihn so an, wie nein. Und er dann so, nee, das wird nicht alles wieder gut. Und ich war so, wie kannst du sowas sagen? Und dann so, ich kann dich doch nicht anlügen, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und da war ich so, hier geht's aber gar nicht um dich. So, lüg mich an, sag mir, dass alles wieder gut wird. So, irgendwas muss doch getan werden. Ja. Aber das hat er nicht gecheckt. Und da wurde es einfach so weggedrückt.
Also so diese Hoffnung, die du ja eigentlich in dem Moment so gebraucht hättest, irgendwie zumindest. Ne? So ein Zuspruch.
Hulk Smash, Alter, wirklich. Ja.
Was hätte er in der Situation machen können? Entweder dich halt anlügen oder hätte es vielleicht auch gereicht, wenn er zu dir gekommen wäre und dich in den Arm genommen hätte und gar nichts sagt? Oder?
Mir hätte es, glaube ich, wirklich ausgereicht, wenn er mich anlügt. Wenn er sagt dann so, ja, es wird alles wieder gut. Wahrscheinlich hätte ich aber auch widersprochen und gesagt, oh, wie kannst du das wissen? Mein Vater ist nicht da.
Ja, ja.
Aber vielleicht wäre es auch gut gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, ich kann dir nicht versprechen, dass es wieder gut wird. Es wird anders werden. Oder wenn er einfach ehrlich gewesen wäre und gesagt hätte, ich weiß es nicht. Und dann den Arm nehmen. Und mehr ist es ja am Ende.
Oder so, ich weiß es nicht, aber wir schaffen das zusammen. So irgendwie. War das gut?
Ja, das war gut.
Also entweder das oder einfach lügen.
Notiz.
Ja. Ich bin mehr bei Rosi. Das mit dem Lügen, das hätte mich aggro gemacht, glaube ich. Also das wäre nichts für mich gewesen. Aber das, da habe ich mich sehr...
Das hätte dir geholfen. Okay, ja, merke ich mir.
Das Lügen wäre aber auch cool gewesen. Doch,
du unterstreichst es nochmal, aber also vielleicht für dich, ja. Aber also ich vertrete jetzt mal hier den Part der Trauernden, wo Lügen, ich glaube, zu Aggression geführt hätte. Süß, alles wird wieder gut. Ja, alles wird gut. So, nein!
Ey, aber so absurd es jetzt gerade ja schon ist, aber man merkt ja da schon, jeder von uns braucht vielleicht auch was anderes. Dir würde es ja vielleicht einfach reichen, angelogen zu werden jetzt in so einer Situation. Mhm. Und dich würde es total triggern. Deswegen mit den Leuten sprechen einfach und fragen, hey, so wie soll ich mit dir sprechen?
Was brauchst du? Oder als Quintessenz vielleicht auch, wenn dich wirklich jemand am Boden fragt, ob alles wieder gut wird, sag einfach nicht nein.
Ja, vielleicht auch das mitnehmen. Ja.
Darauf können wir uns einigen, das ist völlig fein.
Habt ihr lieber drüber gesprochen oder habt ihr lieber nicht drüber gesprochen?
Ich finde beides cool, wenn es nicht gezwungen ist. Also so dieses Gezwungene, oh, wir reden jetzt nicht darüber, obwohl es wäre jetzt irgendwie Weihnachten und ne, also irgendwie haben es alle im Kopf, aber wir umtischen das jetzt irgendwie so oder umschiffen das jetzt so ein bisschen. Damit kann ich nicht. Ich kann aber auch nicht damit, wenn jemand da sitzt und sagt, so, also, dir geht's doch bestimmt richtig schlecht.
Ja, jetzt vor allem, red
doch mal drüber.
Das unterstellt.
Ja, also wirklich, das gibt es. Ich habe das erfahren in meinem eigenen engen Kreis habe ich das erfahren. Da saß ich wirklich in einer Situation, wo alle dann darüber gesprochen hatten, dass meine Mama gestorben ist und alle haben so ihre Trauerpäckchen ausgepackt und ich fand das im Moment völlig fein. Und ich habe das auch, ne, ich hätte ja auch den Raum verlassen können oder sonstiges, aber ich fand in der Situation, solange ich nicht einbezogen werde, fein. Und dann kam die Frage, weil nachdem alle geheult haben, zu mir, die nicht geheult hat, warum weinst denn du nicht? Jetzt spiel doch hier nicht die Starke.
Boah.
Also ich heul ja jetzt nicht auf Knopfdruck, nur weil ihr gerade wollt, dass ich trauere. Also ich trauere vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, indem ich hier schweigend sitze und eure Gedanken irgendwie in mir sacken lasse. Dieses Gezwungene, jetzt heul doch mal. Oder dieses Gezwungene, ach, lass mal nicht drüber reden. Kann ich nicht.
Also ich hatte ein ganz krasses Problem, auch noch Jahre nach dem Tod von meiner Mama, Probleme damit, wieder zu weinen, richtig.
Oh, also, mir unabhängig auch davon?
Ja, mir fiel es richtig schwer. Also ich glaube, das war halt so mit der Auslöser, aber mir fiel es einfach richtig schwer. So ich hatte da wie so eine Blockade. Und dann sind auch auf der Beerdigung viele Leute zu mir hingekommen und haben halt auch wirklich so dieses gesagt, ich will gar nicht wissen, wie schlecht es dir... Also auch so dieses Implizieren, so ey, dir muss es gerade richtig schlecht gehen. Und klingt vielleicht jetzt erstmal auch absurd, aber an diesem Tag der Beerdigung ging es mir nicht so schlecht, weil diese Zeit der Krankheit viel krasser war, einfach viel belastender. Und es war trotzdem eher dann so an dem Tag so ein befreiendes Gefühl oder nochmal so, hey, wir nehmen jetzt nochmal Abschied. Und ich war jetzt nicht super traurig. Vielleicht da auch direkt, wenn ihr gerade trauert, ihr müsst gar nichts. So wie ihr euch fühlt gerade und nachdem ihr euch fühlt, tut das und fühlt euch so.
Ja, es ist alles legitim.
Ja, alles erlaubt in der Trauer.
Ja. Na, jetzt auch nicht alles.
Ja,
also du solltest jetzt nicht eine Bank ausrauben, damit es dir besser geht, aber...
Was?
Wie also sorry.
Wo niemand anders mit zu tun hat, sondern alles, was ihr mit euch selber ausmachen könnt, das ist in Ordnung, wenn ihr das auch tut.
Mir ist Reden tausendmal einfacher als Schweigen. Also, aber so grundsätzlich ist so ein Ding.
Hast du trotzdem auch Momente, wo du selber merkst, ich will gerade nicht drüber sprechen?
Eigentlich fällt mir das nicht schwer, das irgendwo zu thematisieren oder so, weil ich finde, das ist jetzt halt so Teil von mir und so Teil von meinem Leben. Ich kann das nicht verschweigen. Das hat mich so geprägt in allem, was ich tue und was ich sage. So, es ist einfach ich. Und deswegen... Wenn ich das verschweigen würde, dann würde ich ja auch einen Teil von mir mit verschweigen. Und das kann ich irgendwie nicht mit mir vereinbaren. Aber wenn es die Situation zulässt oder die Leute vielleicht auch Ohr sind, dann rede ich da schon darüber. Ich teste das aber auch so ein bisschen, weil je nachdem, wie man darüber redet oder wen du da vor dir hast, erkennst du auch schon so ganz gut eine Reaktion von deinem Gegenüber. Wie offen sind die denn überhaupt damit umzugehen? Und wenn ich merke, okay, die sind jetzt nicht komplett abgeschreckt, dann sind das auch Leute, mit denen würde ich auch eher was unternehmen, auf lange Frist, so wisst ihr, was ich meine. Weil dann habe ich das schon mal abgecheckt und dann kann man von da aus weitermachen. Und das hilft mir, auch beim Aussortieren, so von Menschen. So klingt
scheiße, aber ich verstehe, was du meinst.
Verstehe ich auch. Ich habe irgendwie für mich auch entdeckt, einfach über Mama zu sprechen, als würde sie noch leben.
Schön.
Ja. Mhm. Und Menschen, die meine Geschichte gar nicht kennen, gar nicht zu erzählen, so, ja, also ich habe die Haare von meiner Mama, die ist übrigens tot. Aber bla bla bla, hast du direkt einen Downer?
Ja, ja.
Sondern simples Beispiel, wirklich einfach dazu zu sagen, so, ja, meine Mama ist Kolumbianerin und ich habe die Haare von ihr. Und zum Beispiel jetzt letztens beim Friseur habe ich das wirklich gemacht und in der Situation kam es mir so vor, weil die Person ja gar nicht wusste, was mein Schicksal ist, dass Mama einfach noch so ein bisschen da ist. Und
das, ja, das
tat
ist
auch
schön.
Irgendwie gut.
Mhm. Du redest dann auch im Präsenz.
Ja.
Ja.
Toll, toll, toll.
Ich glaube, das muss ich auch wieder anfangen, weil ich sage schon auch dann oft so, oh, das hätte ihr jetzt gefallen,
ja,
oder so in dem Ding. Aber ich glaube, das macht es irgendwie nochmal greifbarer. Und find ich ja, eine schöne
cool
Idee auch. Du bist ja auch eher Team, nicht immer drüber sprechen.
Ja,
ne?
Ich verschweige dann auch gerne mal oder ja, distanziere mich von dem Thema mal. Ja.
Aber weil du selber dann merkst, so, das macht irgendwie was mit dir, wenn du drüber sprichst, oder was ist dann der Grund?
Voll, also ja, auch wie jetzt. Ich fang an zu schwitzen. Ich habe irgendwie einen Zitterer im ganzen Körper. Ich fühle mich gar nicht so richtig sicher, ein bisschen unwohl und so. Deshalb, ja, das vermeide ich dann schon. Aber auch einfach, weil ich manchmal den Raum für mich gerne alleine einfach habe, wenn ich über Mama so eine Trauer.
Ja,
ja, auch so?
Ich kann sehr relaten,
ja,
auf jeden Fall. Ja, ich traue auch eher oder lieber alleine so. Nehme mir dann aber auch wirklich so bewusst Zeit dafür.
Ja.
Ich rede auch ungern drüber, einfach weil es körperliche Reaktionen hervorruft, weil ich merke, okay, ich fühle mich dann einfach nicht gut oder unwohl in dieser Situation. Und was halt dann auch einfach immer dieses Ding ist, ist halt so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mit anderen drüber spreche, es ist schon eigentlich klar, dass die mir in dem Moment nicht weiterhelfen können und ich die damit zusätzlich noch belaste. Weil also ich habe eher so das Gefühl, dass ich denen, die dann auch noch in eine unangenehme Situation bringe, die mir dann aber auch gar nicht weiterhelfen können, und ich dann die noch stützen muss. So, checkt ihr, was ich meine?
Ja,
weil dann rede ich mit irgendjemand drüber, der weiß dann selber nicht, was er groß sagen soll. Dann ist irgendwie die Stimmung scheiße so. Und warum soll ich dann darüber sprechen?
Ich bin dann irgendwie rigoroser geworden. Dann denke ich mir so, that's not my people.
Aber droppst du das dann einfach so in Zwischengesprächen auch einfach mal?
Ach so, ja, mein Papa ist tot. Nee,
ja,
das mache ich nicht.
Ja,
nee, das mache ich nicht. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, übers letzte Jahr gesprochen haben, an meinem Geburtstag oder so, was waren so Highlights im letzten Jahr, dann zähle ich dann schon Sachen auf, aber dann sage ich auch, okay, ein fettes Lowlight ist halt schon, dass ich all die schönen Sachen nicht mit meinem Papa teilen konnte.
Das ist ein fettes Lowlight,
ja. Was ich übrigens wirklich richtig toll fand, diese Präsenznutzung, wenn man von den Verstorbenen spricht. Ich habe gemerkt, so für mich, ich versuche das so ein bisschen zu vermeiden. Wenn mich jemand fragt, woher ich komme, dann sage ich, ja, aus Stuttgart. Aber dann so, nee, woher kommen deine Eltern? Dann sage ich, meine Mama ist Spanierin und mein Papa Italiener. Und ich versuche einfach so ganz elliptisch dieses Verb hinten wegzuschmeißen, weil ich da dann, zum Beispiel, wenn ich da dann direkt beim Kennenlernen sagen würde, und mein Papa war Italiener,
ja,
weil er ist
das
eigentlich verstorben.
Ja.
Das ist daneben.
Ich glaube, bei mir ist es eher so, dass ich erst abtaste, wie ich mit den Leuten bin. Und ich glaube, es ist fast eher so ein Beweis, dass ich die Person mag, oder so ein Vertrauensbeweis, wenn ich dieses Thema anspreche.
Mhm.
Wenn du jetzt viel drüber sprichst, hast du trotzdem Momente, wo du dann irgendwie auch manchmal denkst, ich bin gerade vielleicht ein bisschen am Verdrängen, oder kommt das dann gar nicht auf?
Jetzt zum Beispiel, als ich in der journalistischen Ausbildung war, da habe ich super viel Station gewechselt und war jede Woche, also jeden Monat war ich quasi woanders. Es gab aber auch eine Hauptstation, wo ich immer war, und da kannten mich die Kollegen halt schon und die Kolleginnen. Und wenn ich da mal wirklich einen doofen Tag hatte und es mir nicht gut ging, dann habe ich denen schon gesagt, hey Leute, heute geht's mir nicht gut. Ich vermisse meinen Papa echt krass.
Ja,
wenn ich es nicht aussprechen kann, dann sammelt sich das, und es ist wirklich wortwörtlich gesprochen, sammelt sich das so krass in meiner Magengrube, und ich krieg richtig Verdauungsprobleme. So.
Mhm.
Und zwar die hindern mich so an allem gefühlt. Und dann muss ich mich auch zurückziehen, zum Wohl aller, sag ich jetzt mal. Aber
also
ja,
äußert sich es körperlich bei dir.
Komplett.
Ja.
Deswegen, ich muss es rauslassen. Als ich das gemerkt habe, dass ich auf einmal angefangen habe, diese körperlichen Beschwerden zu entwickeln. Ich konnte mir das ja auch nicht erklären, woher das jetzt kommt. Ich habe eine große Untersuchung gemacht und man konnte halt körperlich nichts finden. Also muss es psychosomatisch sein.
Shannon, äußert sich das bei dir auch körperlich, oder?
Ja, schon. Aber vor allen Dingen im Zusammenhang mit meiner Endometriose.
Mhm.
Dass ich dann schon merke, okay, rund um Trauertage wie ihr Todestag oder für mich auch ihr Geburtstag, Muttertag, Weihnachten, Silvester, mein Geburtstag,
Mann,
der Geburtstag von meinem Vater. Ey, da gibt es schon ganz schön viele Tage. Da merke ich einfach, dass ich mit der Endometriose viel, viel mehr Schmerzen habe oder damit nicht so gut umgehen kann und mein Körper einfach komplett runterfährt. und dann ist das schon präsenter. Ist das bei dir, du hast auch schon angesprochen, so ein bisschen zittrig und so ein bisschen unwohl, aber...
Ja, aber das eher, wenn ich drüber spreche.
Ja.
Ich merke das sonst sehr psychisch irgendwie, wenn ich das verdränge. Also bei mir äußert sich das in der Stimmung einfach, dass ich merke so, boah, irgendwie, mir geht's nicht gut, ich bin nicht gut drauf. Und es gibt aber so keinen objektiven Grund jetzt, dass ich irgendwie auf der Arbeit gestresst bin oder irgendwas gerade nicht läuft, sondern das ist manchmal so komplett random. Ich hatte das auch schon in einem Jahr, da war ich wirklich super schlecht drauf. Irgendwie war der Tag, das war einfach nicht mein Tag und habe dann erst gecheckt, dass es der Todestag von meiner Mama war. So, ich hatte das in dem Moment gar nicht so, gar nicht so auf dem Schirm, habe das dann gesehen und dann dachte ich mir so, ah, okay. Mhm. Sonst, wenn ich drüber spreche, merke ich das schon auch so in der Bauchregion, dass es da irgendwie so ein bisschen flauer wird oder sich zusammenzieht. Ich meine, wenn wir hier jetzt irgendwie so einen geschützten Rahmen, hört ist ja es? Niemand zu, ne?
Ja.
dann geht's irgendwie. Ja. Aber sonst auch in so privaten Gesprächen, selbst wenn es nahestehende Personen sind, merke ich es trotzdem immer körperlich, wenn ich drüber spreche. Was glaubt ihr denn, ist aber so der Grund, warum voll viele mit diesen Emotionen nicht klarkommen von Trauernden?
Ey, ich glaube einfach, weil wir nicht gelernt sind über blöde Gefühle, Situationen, Schicksalsschläge zu sprechen.
Mhm.
Also es ist ja viel einfacher, Erfolge zu teilen, es ist viel einfacher zu sagen, ey, mir geht's so gut, ich habe das und das und das und das erreicht und ich habe, keine Ahnung, ich bin happy oder was auch immer, das teilt man ja viel lieber als so ein, boah, meine Mama ist tot, mein Papa ist tot, mir geht's heute nicht so gut und ich weiß auch gerade selbst nicht, wie ich mir helfen kann und ich weiß auch nicht, was ich dir sagen kann, damit du mir helfen kannst und dann ist man so unbeholfen, man ist nicht gelernt darin, man macht es einfach nicht, weil es so tabuisiert ist und ich glaube, was da aber auch extrem helfen kann, ist, wenn man sich bewusst macht, dass so eine trauernde Person ja mehrere Trauerphasen durchgeht. Das ist meistens gar nicht so richtig stringent, sondern dass es so Trauerphasen gibt von zum Beispiel Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Das sind so die Trauerphasen, wo man am Anfang auch wissenschaftlich dachte, das sind so die Phasen, wo es anfängt. Und mittlerweile sagt man aber auch, dass das Modell ein bisschen veraltet ist, dass Trauer einfach in so Schüben kommt, sehr schwankend auch sein kann. In einem Moment geht es dir voll gut, in dem anderen nicht. Aber trotzdem helfen diese Phasen, auch wenn man sie jetzt nicht in der Reihenfolge sieht, kurz zu checken, okay, eine trauernde Person, das hilft vielleicht ein bisschen in Worte zu fassen, wie es einem auch geht. Also gerade bin ich irgendwie im Verdrängen, dann geht es mir gar nicht gut, dann akzeptiere ich es und dann geht es mir ein bisschen besser. Dass man sich da vielleicht gesellschaftlich auch ein bisschen langhangeln kann und versteht, okay, ich habe nicht immer dieselbe trauernde Person vor mir stehen. Und mal weint sie, mal lacht sie, aber auch bei der fettesten Party kann es sein, dass es der gerade richtig scheiße geht.
Hatte ich erst letztens auf dem Konzert. Eigentlich total tolle Stimmung, richtig schön gewesen und so. Und dann brauchst du nur dieses eine Lied.
Und dann ist ein Downer.
Und dann war ich so, okay, ihr findet mich draußen.
Und genau das ist ja auch Selbstfürsorge. Also zu wissen, okay, hier ist meine Grenze, ich verlasse den Raum und gehe in Kommunikation mit anderen. Und die wissen dann auch wahrscheinlich in der Kommunikation mit dir, wie sie mit dir umgehen sollen. So. Und das ist alles, was man jetzt auch zum Beispiel über die Trauerphasen lernen kann, dieses Bewusstsein darüber, einfach zu wissen, okay, es gibt die und die und die Phase. Und um solche Themen einfach noch ein bisschen besser zu verstehen, gibt es auch ein Angebot vom SWR, Fühlen wir, auf Instagram. Die beschäftigen sich mit extrem vielen Themen um die mentale Gesundheit herum, wie zum Beispiel eben auch Trauer, aber auch Depression. Und da kann man wirklich sich auf der Seite gut informieren über die einzelnen Themen und nochmal tiefere Einblicke bekommen.
Macht das Ganze auch nochmal mehr relatable. Wir haben jetzt ja schon einige Momente irgendwie angesprochen, die so Floskeln, die irgendwie No-Gos sind. Gibt es noch andere No-Gos für euch, die euch in der Trauerphase begegnet sind?
Auch im Austausch mit anderen Trauernden. Haben wir so im Sammelsurium festgestellt, so Sachfragen empfanden die meisten doch als sehr störend.
Was wäre eine Sachfrage?
So, wenn ich jetzt mit dir darüber sprechen würde, dass mein Papa gestorben ist, dass dann die Frage kommt, aber also als er gestorben ist, hat er ein Pyjama an? Oder, also so völlig irrelevant.
Sorry, wenn ich lache.
Wer will das
Random
denn
Side Facts.
Oder in welchen Abständen ist er denn zum Arzt gegangen? War das im Dreimonatstakt oder so? Und dann denke ich mir so, hä?
So, das kann schon ist gar nicht das so, Thema.
Ja, voll, das hat so einen Schnuff von hätte Fahrradkette.
Oh.
Also dieses, wäre der öfter mal zum Arzt gegangen, wäre es bestimmt nicht passiert.
Mhm.
So, das kann ich gar nicht. Oder hättet ihr mal früher die Ärzte in der Schweiz gefunden? Wir sind dann irgendwann mal in die Schweiz gegangen mit der Krebserkrankung. Wäre das ja bestimmt alles nicht passiert. Und ich muss sagen, das ist ein No-Go in der Trauer, aber es hat sich bei mir so eingenistet. Ich war die ganze ich glaube, das allererste Jahr komplett dabei, mir Vorwürfe zu machen. Hätte Echt? Ich das nicht gemacht, wäre sie bestimmt noch am Leben. Mhm. Hätte sie nicht und ich habe das dann auch einfach angenommen, ne? Und wirklich mir selbst gedacht, also hätte ich einfach weniger gearbeitet, hätte ich mehr gegoogelt, hätte ich mehr Alster angerufen, würde sie hier noch sitzen.
Oh, dann gibst du dir selber quasi total die Schuldgefühle Voll. Mit. So, und das ist gar nicht weiterführend.
Also ich muss sagen, ich bin davon noch nicht ganz weg. Aber ich bin besser darin zu verstehen, dass das mir nichts bringt. Mhm. Im Sinne von, ich wusste es zu dem Zeitpunkt ja auch nicht besser.
Nö.
Ja. Ich habe zu dem ist Zeitpunkt ja so. Mit dem besten Wissen und Gehwissen wirklich gehandelt. Mhm. Und da kann ich mir keinen Vorwurf draus machen.
Auf gar keinen Fall.
Nee.
Aber sich davon loszulösen und das dann nochmal befeuert zu bekommen von draußen, oh, hätte dir mal, schwierig, ja, also mein No-Go.
Ja, so Tipps geben generell für Dinge, die man nicht ändern kann. Also das ist ja wirklich irreversibel. Es gibt auch schon so diese eine Regel, dass man irgendwie sagt, ja, man sollte keine Äußerlichkeiten irgendwie bei einer gegenüberstehenden Person so kritisieren.
Wenn man es nicht direkt korrigieren
kann. Wenn man es
nicht
innerhalb von 5 Minuten irgendwie beheben kann. Sowas wie, ja, hey, du hast was zwischen dem Zahn, ist fein oder dir hängt gerade was im Gesicht. Ja, so, aber das ist ja obviously, dass man da keine Tipps geben sollte. Ja, aber du hättest ja, habt ihr nicht mal irgendwie die Klinik, die sind doch darauf spezialisiert. Ja, hä, Bro, bringt jetzt auch nichts mehr. Warum denkst du, ist das jetzt eine gute Idee, mir diesen Ratschlag zu geben? Also es ist, da komme ich gar nicht drauf klar.
Auch ein richtiges No-Go, sagt mir gern, was ihr davon haltet, ist, wenn andere Leute anfangen, schlechter über die verstorbene Person zu sprechen. So hatte ich auch schon.
Was?
Dass wir dann alle zusammen im Raum waren. Mein Papa lag auch noch im Bett. Und jemand hat im Raum gesagt dann so, er war so ein Sturkopf. Und dann denke ich mir so, what? So, das kann man sich wirklich komplett sparen, ja.
Mhm. Aber weil
er nicht ins Krankenhaus gehen wollte. Darauf werden wir auf jeden
Direkt
Fall nochmal
mal
zu sprechen
noch einen
kommen.
Vorwurf
und
reingedrückt,
und da war so, also ich glaube, die Person, die verstorben ist, kann am allerwenigsten dafür, dass das jetzt gerade passiert ist. Mach ihr doch bitte mal Vorwürfe. Das ist auf jeden Fall auch ein fettes No-Go.
Yep.
Ich finde, da kann man auch jemanden hauen, oder?
Also deine Ratschläge sind bitte anlügen, bitte Gewalt anwenden.
Ja. Genau, hier ist für jeden was dabei.
Ich würde sagen, eine verbale Klatsche reicht da auch schon.
Aber da kann man schon was sagen.
Man kann da auf jeden Fall was sagen, das wäre dann die verbale Klatsche. Aber das ist auch etwas, was ich unter absolutes No-Go einstufen würde, auf jeden Fall.
Und was würdet ihr sagen?
Was wir in der Situation direkt sagen würden?
Also wie würde so eine verbale Klatsche
aussehen?
Ja,
aber du bist ja auch
ein
richtiger Dummkopf.
Können wir piepen auch? Geht das?
Ja, natürlich.
Na, halt die Fresse, du.
Also auch
okay,
schön,
fair.
Ja.
Oder?
Ja, gut, ja.
Kann man doch auch einfach mal.
Ich gut,
also ich finde da kann man wirklich die Meinung sagen.
Mhm. Okay.
Also hakt's eigentlich?
Hakt's eigentlich, finde ich auch.
Ja.
So. Oder ist das hier jetzt wirklich der richtige Ort, um sowas zu sagen?
Ja. Mhm. Auch einfach mal die Leute vielleicht auch ins Hinterfragen bringen.
Mhm. Was ist dein No-Go? Hast du ein No-Go?
Also das vielleicht auch darauf bezogen eher, wenn man auch gar nicht weiß, ob bei einer Person gerade irgendwie vielleicht sowas sein könnte, dass die Person gerade trauert. Bei mir war es dann eher so in der Zeit danach, wenn ich wieder normal unterwegs war mit Freunden, die wussten es natürlich, aber vielleicht auch andere Personen in dem Umfeld, mit denen man dann irgendwie unterwegs ist. Ich habe es jetzt nicht jedem erzählt direkt, ne? Aber da gab es halt Momente, wo ich dann einfach an manchen Abenden vielleicht schon beim Feiern früher raus war und keinen Bock mehr hatte oder einfach mal eine Ruhe wollte, ne? So, und dass Leute, aber das ist eher so ein gesellschaftliches Problem, sowas ja selten dann akzeptieren. Ja, wie, warum gehst du jetzt schon heim? Buh, so halt, wisst ihr, so dieses, ja Junge, was mit dir los, so in diese Richtung. Das würde ich sagen, ist ein No-Go oder das war dann halt immer so, weil ich habe dann auch keinen Bock in dem Moment zu sagen, ja doch, Bro, weil meine Mama ist gestorben und ich habe jetzt gar keinen Bock mehr zu feiern. So habe ich dann auch nicht gemacht, sondern ich bin dann halt, habe dann einfach die labern lassen und bin dann
Aber
gegangen.
Warum nicht?
Weiß ich nicht.
Weil man selbst nicht wollte, das Gespräch
Ja, weil
dann, ne?
Ich wollte diese unangenehme Situation nicht. Ich glaube, das ist dann schon, dass ich da eher jemand bin, der das dann so vermeidet. Und ich weiß ja dann auch, dass die andere Person das gar nicht so meint. Die kann es ja nicht wissen. Die denkt halt einfach so, hey Junge, bleib doch noch da, feier mit uns. Ist ja eher so dieses, hey, wir hätten dich gerne noch dabei. Und dann will ich irgendwie auch nicht der sein, der dann irgendwie unfair zu der Person ist.
Es bringt mich auf die Situation, ich habe diesen Bilderrahmen gekauft, den man dann einfach für die Beerdigung braucht, wo das Bild reinkommt. So, und das habe ich in einem Laden gekauft und dann bin ich zum Kassierer gegangen und der Kassierer hat dann so ganz salopp gesagt, na, fürs Rahmenprogramm, hä?
Oh Mann, Alter.
Und ich so, nee, für die Beerdigung meiner Mama. Und dann war es so ein ganz stilles Abkassieren und raus. Ja, also das war auch. Aber er konnte es ja nicht wissen.
Ja, also ich glaube, da bin ich einfach nicht so schlagfertig gewesen zu dieser Zeit, dass ich da irgendwie so Shots gefeiert hätte, wie du das gemacht hast. Auch wenn es natürlich berechtigt ist, weil wenn du dich ja irgendwie angegriffen fühlst, so ein Stück weit, kann man die Emotionen ja auch äußern, aber ich habe das irgendwie nie so. Was kann man denn stattdessen vielleicht Positives machen, anstatt zu sagen, fürs Rahmenprogramm gibt es irgendwelche Sachen, wo ihr auch jetzt noch denkt, ey, die waren wirklich gut, die haben mir geholfen. Ja. Oder das war ein Satz, der hängen geblieben ist, der hat mir gut getan oder einfach eine Tat.
Einer der Sätze, die mir voll im Kopf geblieben sind, weil er mir wahnsinnig viel Trost gegeben hat und ich mich sehr verstanden und gesehen gefühlt habe, war, er ist nicht weg, er hat nur seine Energie verändert. Das finde ich sehr schön.
Ja.
Dann von Leuten von außerhalb, die nicht wissen, was sie sagen sollen, kommt immer gut, zumindest bei mir. Du bist nicht alleine.
Ja,
ich bin da. Oder auch wenn es, keine Ahnung, darum geht, zu einem Termin oder so zu gehen, wenn jemand da steht und sagt, ich begleite dich auch gerne zu dem Termin, dass du da nicht alleine hingehen musst. Oh, da geht mir mein Herz auf. Das ist schön. Und ein simples, du musst jetzt gar nichts sagen, finde ich auch sehr angenehm.
Voll. Mhm. Vielleicht auch das noch ergänzen durch, du musst nichts sagen oder du musst auch nichts machen. Mhm. So, du musst jetzt nichts, kann man vielleicht auch sagen.
Mhm. Ja, so eine gewaltfreie Kommunikation ein bisschen auch, ne? Du solltest jetzt, du musst jetzt. So, das würde ich alles weglassen. Du darfst, du kannst, so, ne? Das auf jeden Fall. Und was du auch gerade gesagt hast, so dieses, du bist nicht alleine, finde ich extrem schöne Worte. Und, also sie stehen auch für sich alleine, aber auch daran gekoppelt, einfach eine Handlung zu spüren. Also ich finde das so schön, irgendwie eine Geste, wie zum Beispiel von meinen Freundinnen. Ich bin eine lange Zeit nicht zu Hause gewesen, weil ich bei meinen Eltern war. Dann war es bei mir so, dass ich nach Hause gekommen bin in meine eigenen vier Wände und die den Schlüssel vor mir hatten, einfach weil sie sich um meine Pflanzen gekümmert hatten. Und ich da eigentlich dachte, okay, die haben sich um meine Pflanzen gekümmert. Aber ich kam nach Hause und mein Kühlschrank war voll. Es war mal durchgesaugt, durchgelüftet. Krass. So, ja. Weißt du, einfach schön. So diese Basics irgendwie. Und das war so eine Geste, wo ich wirklich auch im Nachgang so denke, so krass, das hat mir so viel gegeben. Auch zwei Tage später, die wussten, dass ich mich einfach eingeschlossen habe, weil ich keinen sehen wollte und haben mir auch diesen Raum gegeben, aber haben mir eine warme Speise irgendwie vor die Tür gelegt.
Oh, edel.
Und dann einfach nur eine WhatsApp geschrieben mit, ey, wenn du Hunger hast draußen, ich habe für dich gekocht, steht vor deiner Tür.
Wow,
das
ja.
ist eh plus.
Voll.
Wenn jemand für dich an Essen und an Trinken denkt, das ist, weil davon, ehrlich, man hat dafür keine Kapazitäten so wirklich, weil du so viele andere Sachen im Kopf hast oder dich auch einfach komplett leer fühlst, das ist Gold wert. Oh mein Gott, das ist wirklich Gold wert. Da fällt mir auch direkt eine Situation ein. Das war auch, sagen wir mal, eine Woche oder so nach dem Tod von meinem Papa. Und über Ecken hat eine ehemals schon echt gute Freundin halt mitbekommen, dass mein Papa gegangen ist. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt echt fast gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Aber sie hat uns vor die Tür so ein riesen fettes Care-Pad-Package hingelegt mit, also wirklich, was da alles drin war. Das war so durchdacht mit frisch geschnittenen Orangen, mit Mentholstiften, mit Taschentüchern, mit Masken, mit noch mehr Essen. Und da war so wirklich, das war so eine fette Tüte. Da war alles drin, was das Herz begehrt. Und wirklich, meine Mutter und ich, wir standen da nur da. Und wir hatten Tränen in den Augen, weil wir uns dachten, oh mein Gott, wie süß ist das denn? Weil danach würdest du ja nie fragen.
Ja, was brauchst du denn? Ja, ich hätte gern so ein Care-Package mit so geschnitzten Orangen und Masken. So. Nee, aber das sind, also wie ihr sagt, das sind ja wirklich die Basics eigentlich.
Ja.
Also es braucht ja wirklich nicht viel. Also kann man das den Leuten ja auch mit an die Hand geben. Macht einfach die Basics. So da, wo ihr denkt, nee, das ist ja zu low effort, genau das machen.
Genau das.
Eigentlich so.
Ey,
oder?
Ich bin gerade einkaufen, brauchst du noch was?
Ja.
Geil.
Ja, genau. Oder einfach mitbringen.
Ja. Oder einfach mitbringen.
Zur Not
genau.
hast du dann halt irgendwie zwei Orangen daheim oder so.
Oder 20 Rollen Toilettenpapier,
ja,
keine
egal.
Ahnung. Aber,
gibt Schlimmeres, ja. Aber man hat irgendwie an die Person gedacht und
das macht schon viel.
Taten sprechen mehr als Worte.
Ich finde, das trifft es wirklich. Ja. Also weil wir gerade gesagt haben, Floskeln und diesen jenes, das ist wirklich etwas, was sich in der Realität echt bewiesen hat. Und was ich auch sagen muss, was mir einfach auch extrem geholfen hat, ist, sich bewusst zu machen, okay, an so einem Todestag funktioniere ich nicht. Und an Weihnachten geht es mir einfach auch nicht so gut. Und dann nehme ich mir da einfach frei. So, ob ich einen Plan habe oder nicht. Aber ich mach's. Und nehme mir da irgendwie den Raum. Das tut irgendwie auch gut.
Ja, voll. Auch so dieses einfach nicht judgen für Absagen oder irgendwie halt mal keine Kapazitäten haben. Ich finde es generell auch jetzt gar nicht nur beim Thema Trauer da explizit natürlich schon, aber auch sonst, wenn man sich einfach mal gestresst fühlt, dass es viel mehr akzeptiert werden sollte, wenn man sich einfach rausnimmt. Mhm. Manchmal hilft es auch einfach nur anzuerkennen, so dieses, ja, ist gerade scheiße. Mhm. Einfach so, ja, ich check's, dass es bei dir einfach gerade scheiße ist, dass man sich verstanden fühlt.
Da kenne ich echt zwei Perspektiven. Ich habe arsch viele Freunde verloren durch meine Trauer und dadurch, dass ich einfach nicht mehr so verlässlich war. Und dann habe ich aber auch die Erfahrung, dass Leute mit mir einfach hilflos waren und die dann auch geblieben sind.
Aber einfach so dieses zusammen hilflos sein ist ja auch okay.
Ja, das hilft extrem. Mhm.
Und wenn man wirklich gar nicht weiß, was man sagen soll und auch gar nicht weiß, was man machen soll, dann...
Lügen.
Und Gewalt. Nee, aber eine Umarmung tut manchmal schon auch richtig gut.
Gibt es einen Moment, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist, der euch sehr geholfen hat?
Ich nenne ihn jetzt einfach mal den Salz-Stängli-Nutella-Moment. Das war relativ kurzzeitig auch nach dem Tod von meinem Papa. Da war ich im Wohnzimmer und drei meiner engsten Leute, auch mein damaliger Freund, waren mit mir zusammen auf dem Sofa und niemand hat irgendwas gesagt. Wir saßen wirklich einfach nur da und ich hatte zu dem Zeitpunkt nichts zu essen da, ich habe mich um nichts gekümmert. Und wir hatten aber aus meinem Vorratsschrank hatten wir Salzstänglis rausgekramt und Nutella-Glas. Und dann saßen wir da wirklich zusammen auf dem Sofa, zu viert um dieses Nutella-Glas gebeugt. Und jeder hat seine Salzstange da so reingedrückt und gesnackt. Und abgesehen davon, die Kombo geht echt hart.
Ich habe gerade skeptisch geguckt, weil ich dachte so, die Kombi.
Das geht wirklich, also Salz und Kakao, das ist ein Geschmacksverstärker. Safe. Gegeneinander.
Es gibt aber auch noch ganz viele andere Schokomarken. Ne? Also es gibt ja auch noch...
Aber ich hatte ja nichts anderes. Ach so. Eine Nuss-Nougat-Creme.
Eine Nuss-Nougat-Creme, ja.
Die nicht benannt werden darf.
Man darf natürlich auch, abgesehen von Nutella, ein anderes Glas nehmen.
Abgesehen davon, dass das eine super leckere Kombination war, egal mit welcher Nuss-Nougat-Creme, die man da zur Hand hat eben, war das einfach so ein ultra wholesome Moment. Mhm. Ohne viel Schnickschnack einfach die engsten Leute da präsent neben mir zu haben und mit diesem Nichts, was wir vor uns hatten, einfach einander richtig viel zu geben. Und das war voll schön.
Fühle ich auch manchmal. Ich muss aber auch sagen, die Trauer hat mir ein bisschen gelehrt, dass alleine ist manchmal ein bisschen besser bei mir. Und so dieser eine Moment war tatsächlich, dass ich war alleine in meiner Wohnung und ich hatte, wie du es vorhin beschrieben hast, so diesen richtigen Heulkrampf und lag da auf dem Boden und habe einfach nur geweint und geweint und geweint und wusste nicht, wie es besser werden sollte und habe mich dann aber selbst so ein bisschen umarmt und war dann so völlig mit mir und habe in dem Moment gemerkt, nach so einer Weile, Shen, du kannst dich selbst auch halten. Also du bist stark genug für dich, um jetzt mal die Floskel nochmal auszupacken. Aber so dieses Gefühl von, ich bin für mich die größte Stütze. Und ja, ich weiß, ich kann eine Freundin anrufen. Und ja, ich weiß, ich kann meinen Partner anrufen und meinen Papa und wie auch immer. Aber so diesen Moment zu spüren von, du hast mehr von deiner Mama, als du manchmal denkst. Mhm. Weil die war auch stark as fuck, Alter. Mhm. Und das hat mir so geholfen, so wirklich zu verinnerlichen, okay, ich glaube, ich darf diese Stärke in mir von ihr weiter leben lassen und aufblühen lassen und sie auch einfach anerkennen.
Ja, ich habe gerade überlegt, ich habe eigentlich erst einen anderen Moment im Kopf gehabt. Ich kann auch einfach zwei erzählen, oder?
Ja, hau raus.
Das eine war einfach bei einem Studienkollegen oder einem Studienfreund von mir, bei dem ich dann im WG-Zimmer gesessen habe. Und es war überhaupt nichts Spektakuläres, aber mit dem habe ich mich einfach super gut verstanden. Ja. Und das war so ein Moment, wo ich dann auch heulen konnte. Bei ihm und auch mit ihm zusammen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob er auch geheult hat, aber in meiner Erinnerung schon. Aber das war einfach schön, dass man zusammen da heulen konnte und das halt traurig war. So, aber für beide. Und dann ist mir jetzt gerade noch gekommen, dass ich immer wieder zum Grab gegangen bin von meiner Mama, als ich da noch in der Nähe gewohnt habe und da immer Musik gehört habe. Und irgendwie hat mir das auch total viel gegeben. Und ich habe auch vor der Beerdigung mir AirPods reingemacht und Musik gehört. Und das hat mir irgendwie Kraft gegeben. Ich weiß jetzt gar nicht konkret, aber ich glaube, das ist schon irgendwie so ein Teil auch, was ich auch sehr viel damit verbinde. Und das auch in anderen, nicht nur bei meiner Mama, sondern auch bei anderen Todesphasen, das immer irgendwie eine Rolle gespielt hat und mir Kraft gegeben hat.
Wenn ich mir jetzt so vorstelle, eine Person am Grab mit AirPods drin oder anderen Kopfhörern, es gibt ja ganz andere, auch irgendwie andere Marken, Samsung oder so, Bose, genau, mit Kopfhörern.
Ja.
Was für Musik hört die Person? Baila, 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 ey. Oder gute Laune viel, oder keine Ahnung.
Viel so Malle-Musik.
Ja,
ich,
ja. Einer geht noch.
Ich weiß nicht. Noch rein. Ich habe von Casper was gehört, er hatte da dieses auch das Album, wie hieß denn das? Lang lebe der Tod.
Lang lebe der Tod.
Lang lebe der Tod hieß es, genau. Ja. Das habe ich gehört, das weiß ich noch. Das war inhaltlich sehr passend.
Mhm. Ja.
Und ich habe aber auch viel Kontra K gehört zu der Zeit. Das hat mir irgendwie auch Power gegeben oder Hoffnung. Der hat ja auch sehr so viele Kalenderspruchlieder, sage ich mal, mit vielen Floskeln.
Der kennt sich mit Floskeln
aus. Der kennt sich mit Floskeln sehr gut aus, der Mann. Und das hat mir aber in dem Moment einfach irgendwie total geholfen. Also einfach nur das irgendwie zu hören.
Ja.
So, da gab es ein Lied hat er, das heißt Hoffnung.
Mhm.
Man kann sich denken, was der Inhalt ist. Das hat mir geholfen in der Krankheitsphase. So, das sind so Songs, die mir irgendwie in Erinnerung geblieben sind, so zu der Zeit, die mir da irgendwie Kraft gegeben haben. Und auch so irgendwie so dieses, okay, da brauche ich ja auch niemand anderen dazu, sondern halt meine Kopfhörer.
Dein Moment.
Musik an, dein Welt Moment. Aus, sage ich mal. Ne?
Trifft's aber richtig gut.
Ja, mega. Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon gemerkt, dass es jetzt gar nicht diesen einen Weg gibt, oder uns haben ja auch ganz unterschiedliche Momente Kraft gegeben, dass es nicht diesen einen Weg gibt zu trauern. Und dafür ist ja auch dieser Podcast jetzt da. Und auch in den kommenden Folgen möchten wir das Thema nochmal aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, wie wir denn trauern und euch da weiterhin Dinge mit an die Hand geben. Das war jetzt ja nur der Anfang. Vielleicht könnt ihr ja schon was aus dieser Folge mitnehmen. Das würde uns natürlich sehr freuen.
Ja, sehr schön, ja.
Mhm. Und ansonsten würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Denn in der nächsten Folge, da sprechen wir auch wieder zu dritt. Und da gehen wir tiefer in das Thema rein, wie wir denn den Tod, also den Tod unserer jeweiligen Elternteile, selber konkret miterlebt haben. Und ja, ich sag's mal so, es war bei uns allen sehr unterschiedlich. Aber was wir daraus vielleicht sogar mitnehmen konnten, das erfahrt ihr dann eben in der nächsten Folge.
Also folgt, liked, kommentiert, abonniert die Glocke, egal auf welcher Plattform ihr seid, auf ARD Sounds, beim SWR Deep Talk Kanal, auf YouTube oder sonst wo, wo es eben Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam mit euch durch die Trauer gehen können.
Das war Tod und Jetzt, gemeinsam durch die Trauer. Ein ARD-Podcast vom SWR. Wenn ihr uns schreiben möchtet, erreicht ihr uns unter todundjetzt@swr.de.